Ihr hört Comic Review Ausgabe 270 mit der Besprechung zum Buch Der Inkel von Alejandro Jodorowsky. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal soll es um einen Klassiker gehen, der bei mir eine ganze Weile, sagen wir mal so, unbeachtet bzw. links liegen gelassen worden ist. Zu Unrecht natürlich, das habe ich nun auch gemerkt. Ein Klassiker, weil er eigentlich schon eine ganze Weile auf dem Markt ist und auch insgesamt mit dann 6 Bänden und 291 Seiten abgeschlossen ist. Also man weiß, worauf man sich hier einlässt. Wobei ich zunächst ein wenig zögerlich war, ich es eigentlich mehr wegen des Artworks mir zugelegt hatte, denn das Artwork ist in diesem Fall von Möbius. Die Geschichte selbst von Jodorowsky, wie man im wunderschönen Hardcover-Album von Splitter erfährt, ein 1929 geborener Chilene. Das ist nämlich der Vorteil dieses Buches. Hinten gibt es wirklich eine ausführliche Analyse bzw. ein Befassen mit dem Autorenteam, mit dem Zeichnerteam, wo man so ein wenig einen Einblick in die Schaffenswelt dieser Kreativen schafft, auch zum Entstehen der Bücher, der Seiten, der Geschichte selbst. Und das muss ich sagen, hat in dem Fall Splitter wirklich hervorragend gemacht. Also so macht dieses Buch auch im Nachhinein wirklich noch mit diesem Mehrwert unheimlich viel Spaß und macht demzufolge auch Lust, alle anderen Bände sich zuzulegen. Dieses Buch, also dieses Album, kostet diese klassischen 15,80 Euro, hat 64 Seiten, wobei die eigentliche Kerngeschichte 46 Seiten umfasst, beziehungsweise vielleicht ein, zwei Seiten weniger, je nachdem, wo man anfängt zu zählen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil sich selbst dieses, wie bei Alben in der Regel halt so üblich ist, halt unheimlich dicht, unheimlich kompakt anfühlt. Und ich muss sagen, um vielleicht einen Hinweis zu geben, was einen bei dieser Geschichte erwartet, ich hatte mich da ein wenig ins Blaue darauf verlassen, dass das Artwork so gut ist, dass selbst wenn die Geschichte nicht so meinen Ansprüchen genügt, sie doch ausreichend Lesevergnügen bringt, wobei ich gleich vorweg sagen kann, hier ist beides gelungen. Ich war ja gerade dabei zu sagen, also mich erinnert diese Geschichte vom System, wenn man es visuell betrachtet, wahrscheinlich noch am ehesten an eine Mischung vielleicht aus Das fünfte Element und einem etwas älteren Noir-Film, der sich so Private Detectives auf die Fahne geschrieben hat. Also dieses Humphrey Bogart-Image so ein wenig. Und der Underdog, der dann plötzlich eine Rolle bekommt, die er am Anfang so gar nicht vermutet hatte. Anfängt diese Geschichte auch ein wenig, sagen wir mal so, verwirrend. Und man muss sich erst ein wenig reinlesen, wird dann aber umso mehr von einer wirklich stimmigen Geschichte belohnt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Art von Geschichten auch Autoren wie Brian K. Vaughan inspiriert haben, um vielleicht bei Saga so das richtige Flair zu bekommen. Also ich habe immer wieder mal gedacht, dass ebenso Filme wie Das fünfte Element beziehungsweise eben Saga sicherlich ihre Anleihen bei solchen grandiosen Büchern wie diesem hier gefunden haben. Denn man merkt schon, dass die Art und Weise des Beschreibens der Geschichte oder auch der visuellen Darstellung nachher von Möbius schon in eine Richtung geht, die wahrscheinlich bahnbrechend oder wegweisend für ihre Zeit war. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man halt Saga kennt, beziehungsweise wenn man eben so Filme wie Das fünfte Element kennt, dass man da einen weniger Mehrwert herauszieht aus dieser Geschichte. Das auf keinen Fall. Eher im Gegenteil. Man weiß vielleicht dann auch später umgekehrt zu schätzen, was einen diese Geschichten vermitteln, beziehungsweise wo ihre Wurzeln vielleicht liegen könnten. Ich meine, keiner wird jetzt direkt zugeben, dass die Wurzeln in diesem Buch liegen, aber man merkt schon, dass es für seine Zeit ein sehr revolutionäres System des Geschichtenerzählens ist. Ist ja immerhin auch in den 80ern zunächst herausgekommen und wie gesagt in diesem Zyklus von 6 Bänden dann in sich auch abgeschlossen. Wie man natürlich hinten in dieser extra Beilage, sage ich das mal, auch erfährt, ist eben der chilenische Regisseur Alejandro Jodorowsky, war ja Ende der 70er oder ja Ende der 70er, Anfang der 80er damit beschäftigt, hatte sich damit befasst, eben die Romanvorlage von Frank Herberts Der Wüstenplanet zu verfilmen, was da nichts geworden ist. Und irgendwie sind eben auch diese Ansatzpunkte eben hier mit zu finden. Und wie man dann zu lesen bekommt, ist eben daraus, weil das eine Projekt nichts geworden ist, eben dieses umfangreiche Werk entstanden. Zur eigentlichen Geschichte. Ich hatte ja schon gesagt, es fängt ein wenig verwirrend an. Wir haben eine Titelfigur, die uns eigentlich das ganze Buch lang begleitet. Diesem, ich sage es mal, drittklassischen Privatdetektiv mit einer Lizenz R oder ich glaube, es ist eine ziemlich runtergekommene, wird so zwischen den Zeilen mal angedeutet. John D. Fool. der ganz am Anfang eigentlich zum Reden gezwungen werden sollte. Denn wir sehen, dass wir in einer futuristischen Umgebung wohnen, die schon, und das ist gigantisch gemalt von Möbius, nicht ganz sauber clean. Es ist zwar futuristisch angehaucht, also alles ist modern, aber trotzdem halt auch schon wie Fabrikanlagen, die 20 Jahre in Betrieb sind, halt irgendwie mit dem gewissen Charme oder diesem Touch der Vergangenheit schon wieder infiziert. Und genauso ist es hier. Wir haben einen riesigen Wolkenkrater, der auf einem Säuresee oder über einem Säuresee errichtet ist. Und wir haben eine Brücke, die auch eine Selbstmörderbrücke ist, also wo dann sich viele von dort in diesen Säuresee stürzen. Und unser Privatdetektiv wird verhört und er soll etwas herausgeben, das er natürlich so nicht macht, wird dann gerettet und man erfährt so ein wenig die Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt dazu kam, dass er von diesen, ich sag es mal, ominösen Gestalten verfolgt wird und wie er überhaupt das Objekt der Begierde dieser Hetzjagd wird. Man merkt, man lebt in einer futuristischen Zukunft, dort gibt es auch Mischwesen, halb Mensch, halb Tier, beziehungsweise diverse Monster, die da leben, also und wohnen. Es gibt seltsame Gestalten, die unseren Protagonisten dann auch treffen und ihm etwas übergeben, etwas ganz Besonderes. Und das ist eben dann dieser titelgebende Inkel, dem er von einem Berg oder einem Berg übergeben bekommt, was jetzt an sich, wenn man es in der Lacherzählung so hört, nicht vielleicht das packendste Moment ist. Aber mit diesem, ich sage es mal, mit diesem kleinen Etwas, dem Inkel, hat es etwas auf sich. Es ist, man könnte es vielleicht vereinfacht sagen, so eine Art Stein der Weisen, wobei man am Ende des ersten Buches immer noch nicht so recht weiß, in welche Richtung das geht und was dieser Inkel nun tatsächlich ist. Wir erfahren jedenfalls, dass es mehrere Fraktionen gibt, die diesem Inkel Herr werden wollen, also die ihn haben wollen, in ihren Besitz bringen wollen und dass es davon auch noch mehrere gibt und dass selbst der Führer dieser Welt oder dieser zukünftigen Umgebung davon Besitz erlangen will. Das wiederum eine kleine Seitgeschichte am Rande dieses Buches, die mittlerweile quasi das perfektioniert haben, dass man den Geist in einen neuen Körper transferieren kann, sodass es dazu führte, dass der Führer immer einen Up-to-Date-Körper bekommen, der gut durchtrainiert ist, keine Ahnung, geringe Körperfettanteile hat, Muskeln ohne Ende. Diesen aber, wird glaube ich nicht geschrieben, aber innerhalb einer geringen Zeit zugrunde richtet, indem er halt wahrscheinlich nichts macht und dann eben dieser Körper halt fetter und fetter wird, bis er eben wieder einen neuen Körper braucht. Und was ich auch interessant fand in diesem Zusammenhang, gibt es eben dann eine Berichterstattung dann auch so im Fernsehen oder in dem vermeintlichen Fernsehen und da sitzen dann auch Leute vor einer Couch und folgen dem ganz beflissentlich, bis es dann quasi eine Art Sendeunterbrechung gibt und eine x-beliebige Serie weitergeht und die Massen wieder befriedigt sind und wieder vor dem Gerät sitzen. Also da hat der Autor und vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Zeichner Möbius schon einiges an visionärer Weitsicht bewiesen, was der Fluch der Technik mit dem Menschen anrichten kann und was da passieren kann. Die Geschichte geht dann ähnlich weiter. Wie gesagt, wir als Leser beziehungsweise wir als Hauptprotagonist John DeFool gehen davon aus, dass wir erstmal uns mit dieser Umgebung halt zurechtfinden. Also nicht mit der Umgebung als solches, sondern mit diesem Objekt der Begierde. Es wird im ersten Buch dann auch noch ein weiterer fortführender Seitenstrang aufgemacht. Also es wird nachher jemand auf diesen angesetzt und die Jagd quasi auf dieses Objekt der Begierde kann beginnen. Es ist ja manchmal so bei älteren Alben, dass dies vielleicht ein wenig an Aktualität bzw. auch an Reiz und Charme verloren haben. Und ich muss sagen, dieses Buch oder dieses Album, Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal erschienen, das ist also auch, sagen wir mal, beinahe 40 Jahre her, ist dermaßen gut gealtert und aufgrund dieser Visionen oder dieser Weitsicht halt auch irgendwie immer noch aktuell und befremdlich aktuell manchmal an manchen Stellen. So dass man nicht sagen kann, es handelt sich hier um einen alten Schinken, sondern wirklich einen extrem gut gereiften, bleiben wir mal bei dem Vergleich mit dem Essen, also vielleicht mit dem Wein, der über die Jahre auch noch besser geworden ist. Das Artwork ohne Frage von Möbius, fantastisch in diesem ganz besonderen Stil, den er pflegt. Also es gibt dann Szenen, die ganz oft voller Details sind, voller Kleinigkeiten am Rande, die das Lesen dann so fasziniert machen. Also man schaut dann manchmal einfach so auf diesen Panels herum und entdeckt Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt immer direkt was mit der Handlung zu tun haben, aber die einen so eine Tiefe dieser Welt vermitteln und dem Leser einfach auch visuell ständig bei der Stange halten. Diese Ausgabe, die ich habe, ist wohl auch in dem Originalfarbdruck, wie er damals war, herausgebracht worden. Also diese klassische Kolorierung, das merkt man, die ist vielleicht, was die Farben angeht, jetzt nicht mehr ganz so aktuell auf dem Laufenden. Aber trotzdem wirkt auch das wiederum nicht wie manchmal, wenn man so alte Marvel-Hefte oder sowas in die Hand bekommt, irgendwie altbacken oder irgendwie retro. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist auch ein farblicher Charme, der mittlerweile vielleicht hier und da wieder ein wenig Aufschwung erlangt. Also was die flächige Kolorierung angeht, stellenweise so mit Farbverläufen. Also da merkt man, dass auch das damals zu seiner Zeit wirklich hervorragend in Szene gesetzt worden ist und insofern gibt es da auch keine Abstriche zu machen. In der Summe also eine unheimlich reizvolle Geschichte, die ich persönlich an dieser Stelle nicht so erwartet habe. Ich habe es immer wieder mal gehört, dass es sich um wirklich ein sehr gutes Buch handelt, es wirklich lohnt zu lesen und in der Tat ist es auch so. Es hat unheimlich viel Charme, John Difool zu folgen, der daran zu bleiben und die Geschichte aufzusaugen und wie gesagt diese Belohnung dieses umfangreichen Bonusteils eben zur Entstehungsgeschichte des Buches, zu den einzelnen Personen, die an diesem Buch beteiligt waren, beziehungsweise auch das Skizzenmaterial von Möbius und diesen Entwürfen und deren Skriptszenen, also wie sich die Beteiligten an diesem Buch eben so diesen Ablauf vorgestellt haben. Und dazu kommt halt, man weiß, worauf man sich einlässt, dass es eben hier um ein abgeschlossenes Werk geht, das eben nach diesen 6 Bänden dann auch ein Ende findet, finde ich immer in gewisser Weise beruhigend. Ich kann es also wärmstens empfehlen. Ich finde die Aufmachung in diesem wunderschönen Hardcover von Splitter gelungen. Man hat sich hier, wie gesagt, bei dem Bonusteil Mühe gegeben. Die Geschichte spricht für sich selbst. Jodorowsky und Möbius haben hier wirklich ein kongeniales Team gebildet. Und das Ganze ist im Splitter Verlag für 15,80 Euro zu haben. Insofern Daumen hoch. Für mich wirklich ein echter Meilenstein unter den Comics. Insofern 10 Punkte von mir. Selbst wenn die Farben ein wenig in die Jahre gekommen sind, spiegelt es doch diesen ganz typischen, ganz eigenen Charme dieser Zeit wieder und funktioniert halt auch heute noch mit diesem zeitlichen Abstand perfekt. Und das Artwork von Möbius mit seiner reichen Ausgestaltung ist über allen Zweifel erhaben. Also ganz klare Kaufempfehlung. Schaut es euch beim nächsten Besuch in der Comic-Buchhandlung eures Vertrauens an oder im Comicladen eures Vertrauens an. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr natürlich wie immer und eine schriftliche Besprechung zu diesem Buch auf comicreview.de. Macht's gut. Tschüss.